Ich habe große Freude daran, eigentlich im Alten Testament zu lesen und da besonders Lebensbilder anzusehen, solche vielleicht, die ja uns nicht ganz so vertraut sind. Ich habe schon mehreren gesagt, dass ich über Jephtha sprechen möchte. Und da habe ich denn sehr perplexe Gesichter gesehen. Und damit das nicht irgendwie missgedeutet wird mit dem Jephthas, denn die gibt's auch, die Jephthas. Das ist aber ein bisschen umgedreht, die Jephtha. Wir sprechen heute Abend über Jephtha. Die Jephthas, das ist ein Stamm in Irian Jaya. Also ich spreche nicht über die Jephthas, sondern über Jephtha. Und der liebe Jephtha, übrigens noch ein ganz interessanter Name für diejenigen, die vielleicht später nochmal für ihre Kinder oder Enkelkinder einen Namen suchen, der ist sicher noch nicht so ganz in. Aber nicht schlecht. Es ist im Richter Kapitel 11. Im Richter Kapitel 11. Wir steigen in diesem Buch Richter ja in eine sehr düstere, dunkle Zeit ein. Sie wissen, dass dieses Buch aufhört mit diesem Satz, ein jeder tat, was ihn so recht dünkte, jeder machte, was er wollte. Und das merkt man in diesem Buch. Vor allen Dingen ist sehr offensichtlich, dass das von Gott geliebte und betreute Volk, das er so gesegnet hat, das er rausgeführt hat aus Ägypten, durchgeführt hat, durch die Wüste hineingeführt hat in das verheißene Land, dass da nicht mehr viel Milch und Honig fließt, sondern manchmal mehr Blut. Und es ist eine Zeit, in der dieses Volk eigentlich nur hin und wieder mal wieder den Weg zu Gott findet, wenn ein starker Führer, ein starker Leiter, ein Richter, sogenannter Richter, da war, der dieses Volk richtet, nicht so sehr, wie wir heute unseren Richter vorstellen, als vielmehr der Anführer ist, der das Volk wieder hinrichtet, wie überhaupt Gericht und Richten immer dieses zum Ziel hat in der Bibel, hinrichten auf Gott. Und jedes Mal, wenn so ein Richter nicht mehr da war, dann wurde sofort, brach das Volk wieder los, als es endlich glücklich wäre, sich wieder von diesen Hinweisungen auf Gott zu lösen. Mit anderen Worten, der Pastor ist weg, jetzt können wir wieder auf den Putz hauen. Das ist halt keine Anspielung jetzt auf hier unsere Gemeinde. Und so ist das hier auch gewesen. Viele, viele Richter waren schon da und haben versucht, dieses Volk immer wieder auf Gott aufmerksam zu machen. Und eines Tages kam dann es ganz dick. Es steht nämlich da in dem Kapitel 10, wenn Sie nochmal zurückblenden, da lesen wir in Vers 6, das Volk Israel tat wiederum, was dem Herrn missfiel. Und dann steht da, wie sie sich tatsächlich ganz bewusst von Gott abwandten. Und dann hat Gott wieder das Gericht über sie geführt. Da sind wieder Philister und Ammoniter gekommen und mit schwerer Hand haben sie dieses Volk unterdrückt, 18 Jahre lang. Und dann lesen wir es Vers 10, da schrien die Kinder Israel zu dem Herrn und sprachen, wir haben an dir gesündigt, denn wir haben unseren Gott verlassen und den Baalen gedient. Aber der Herr sprach zu den Kindern Israel, haben euch nicht auch unterdrückt die Ägypter und die Amoriter, die Ammoniter und die Philister, die Sidoniter, die Amalekiter und die Maoniter? Aber ich half euch aus ihren Händen, als ihr zu mir schriet. Dennoch habt ihr mich verlassen und anderen Göttern gedient. Darum will ich euch nicht mehr erretten. Geht hin, schreit zu den Göttern, die ihr wählt habt. Lasst diese euch helfen zur Zeit eurer Bedrängnis. Mit anderen Worten, Gott sagt, es reicht. Es reicht. Mehrere Jahrzehnte habe ich euch immer darauf aufmerksam gemacht. Das, was ihr seht, das werdet ihr ernten. Und jetzt kommt er wieder zu mir und jetzt werde ich euch wieder retten. Und dann dreht ihr euch wieder ab. Aber die Kinder Israels sprachen zum Herrn, wir haben gesündigt. Mache du mit uns, was dir gefällt. Nur errette uns heute. Sie taten von sich die fremden Götter und dienten dem Herrn. Wie kann es anders sein bei unserem Gott? Ich weiß nicht, wie manche Menschen darauf kommen, dass es im Neuen Testament einen anderen Gott und ein anderes Gesicht dieser Gott hat als im Alten. Bei Gott gibt es keine Veränderung, steht es im Jakobusbrief. Da jammerte es ihn, dass Israel so geplagt wurde. Und dann kommt die Antwort, die er gibt. Und die Ammoniter wurden aufgeboten und lagerten sich in Gilead, aber Israel versammelte sich und lagerte sich in Mizpah. Und die Oberen des Volkes von Gilead sprachen miteinander, untereinander, wer ist der Mann, den sie waren so gewohnt, dass dann immer in größter Not irgendeiner auftaucht, der anfängt mit den Ammonitern zu kämpfen. Der soll das Haupt sein über alle, die in Gilead wohnen. Jephtha, ein Gileaditer, war ein streitbarer Mann, aber der Sohn einer Hure. Gilead hatte Jephtha gezeugt. Als aber die Ehefrau Gileads ihm Söhne gebar und die Söhne dieser Frau groß wurden, stießen sie Jephtha aus und sprachen zu ihm, du sollst nicht erben in unserer Familie, denn du bist der Sohn einer anderen. Da floh er von seinen Brüdern, wohnte im Lande Tob, und es sammelten sich bei ihm lose Leute und zogen mit ihm aus. Und einige Zeit danach kämpften die Ammoniter mit Israel. Als nun die Ammoniter mit Israel kämpften, gingen die Ältesten von Gilead hin, um Jephtha aus dem Lande Tob zu holen und sprachen zu ihm, komm, sei unser Hauptmann, damit wir gegen die Ammoniter kämpfen. Aber Jephtha sprach zu den Ältesten von Gilead, seid ihr es nicht, die mich hassen und aus meiner Familie ausgestoßen haben? Und nun kommt ihr zu mir, weil ihr in Bedrängnis seid. Die Ältesten von Gilead sprachen zu Jephtha, darum kommen wir nun wieder zu dir, damit du mit uns ziehst und uns hilfst, gegen die Ammoniter zu kämpfen und unser Haupt seist über alle, die in Gilead wohnen. Jephtha sprach zu den Ältesten von Gilead, wenn ihr mich wiederholt, um gegen die Ammoniter zu kämpfen, und der Herr sie mir in die Hand gibt, soll ich dann euer Haupt sein? Die Ältesten von Gilead sprachen zu Jephtha, der Herr sei Ohrenzeugen zwischen uns und strafe uns, wenn wir nicht tun, wie du gesagt hast. So ging Jephtha mit den Ältesten von Gilead, und das Volk setzte ihm zum Haupt und Obersten über sich. Jetzt kommt was Wunderbares. Und Jephtha redete alles, was er zu sagen hatte, vor dem Herrn in Mizpah. Ich werde mir jetzt nicht die Zeit nehmen, weiterzulesen, aber Sie werden entdecken, dass in den nächsten Zeilen eindeutig davon die Rede ist, wie er die Geschichte seines Volkes kennt. Ein streitbarer Mann, ein Mann, der ausgestoßen wurde von seiner Familie, ein Mann, der das nicht tragen muss, was er eigentlich nicht tragen müsste nach dem Wort Gottes. Die Sünde der Väter. Gott mag diese Sünde heimsuchen. Das heißt, er mag da seine Geschichte mit Menschen haben, die aus so einer Situation kommen, wie auch aus anderen. Aber es ist eindeutig auch in der Schrift gesagt, dass die Sünde der Väter nicht von den Kindern getragen werden muss. Wer war Jephtha? Wir sagten, es sind böse Zeiten gewesen. Und böse Zeiten sind immer dann, wenn es böse Menschen die Ursache dieser Zeiten sind. Und das ist heute nicht anders als damals gewesen. Aber was die Bibel deutlich macht, dass die Antwort zu bösen Zeiten und zu bösen Menschen gute Menschen sind. Dass Gott immer die bereit hat, dass wenn es fast aussichtslos ist, als wenn überhaupt noch irgendein Lichtblick wäre, hat Gott immer noch sein Licht bereit. Wie es nachher gerade in dem Ende dieser drastischen und dunklen Szene des Richterbuches am Ende heißt, beziehungsweise am Anfang des Buches Samuel, da steht es, die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. Und von Jesus wird gesagt im Johannesevangelium, das Licht scheint in die Finsternis. Das Licht scheint in die Finsternis und die Finsternis konnte das Licht nicht ausmachen. Das, was die Finsternis versucht mit aller Macht, das Licht zu unterbinden, die Wahrheit zu unterdrücken, das Zeugnis des lebendigen Gottes in einen schlechten Ruf zu stellen. Hier im Grunde letztlich auf dieses Volk einzuwirken, weil aus diesem Volk der Segen kommen würde, der Heiland kommen würde. Und darum wird die Gemeinde bis zum heutigen Tage an und bis zum Schluss Verfolgung leiden, je eindeutiger sie sich im Grunde in dieses Werk des Dienstes vom Licht des Evangeliums stellt. Auch wir leben in schlimmen Zeiten und es ist gut zu fragen, ob wir selber zu den Problemen oder zu der Lösung dieser schlimmen Zeit beitragen. Tragen wir zur Linderung in dieser schlimmen Zeit bei oder tragen wir dazu bei, dass wir von einer schlimmen Zeit reden müssen? Gott sandte seine Boten. Es ist schön, einfach zurückzublenden und da mal sich diese einzeln anzusehen. Das müssen Sie mal selber machen. Ganz am Anfang war es ein verwegener junger Mann mit Namen Othniel. Er war aus einem kernigen, adligen Holz geschnitzt. Schwager von der Tochter von Kaleb. Da war Ehud, eher ein verschlagener Mann, ein linker Typ, ein Spieler, der alles auf eine Karte setzte und ein hohes Risiko einging. Auch da gibt es Beispiele, wie in der Nachfolge Gottes zu stehen, es manchmal alles fordert, auch Risiken, auch Mut zu machen, auch Mut zu haben, Fehler zu machen. Der Ehud ist alles andere als ein von uns typisch favorisiertes Vorbild. Wir würden kaum seine Geschichten unseren Kindern vorlesen, um ihn als Vorbild oder Held darzustellen. Aber Gott hat ihn gebraucht. Und bereitet uns vor für den Jephtha. Und da ist Schamgar, wieder etwas ganz anderes. Weder von edlem Blut noch von ein geschlagener und harter Typ, sondern er ist ein ganz gewöhnlicher Mann. Stinknormal. Ein Bauer. Und was er besitzt als Waffe, ist nur ein Stecken, mit dem er normalerweise die Kühe rumgetrieben hat. Also nichts Besonderes. Ein ganz gewöhnlicher Mann. Und Gott gebraucht diesen gewöhnlichen Mann, um Ungewöhnliches zu tun und ihn zum Richter zu machen. Es ist fantastisch eigentlich, durch diese Galerie der Zeugen zu gehen, die zum Teil nachher auftauchen, auch im Hebräerbrief. Und wir müssen natürlich gerade diese Aussagen im Hebräerbrief stehen, nehmen als Grundlage dafür, diese Menschen zu beurteilen, nicht nach ihrem eigentlichen plötzlichen Erscheinen, so wie wir sie wahrnehmen, wie wir so oft im Grunde Leute nur begucken und ihr Verhalten interpretieren und dann zur Entscheidung kommen, ob es eben gute oder schlechte Leute sind. Jetzt schauen Sie mit mir den Hebräerbrief an. Aber lassen Sie die Hand drin, wir kommen gleich wieder zurück. Wir wollen es ansehen, aber was da Fantastisches gesagt wird über einen Teil dieser Leute, die ich erwähnt habe und andere, die ich nicht erwähnt habe, aber dazugehören. Das Hebräer 11. Er zählt eine ganze Reihe von Menschen auf. Er will deutlich machen, was der Glaube bedeutet. Der Glaube ist eine gewisse Zuversicht, dass man hofft und ein Nichtzweifel an dem, was man sieht. Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und dann zieht er einfach durch die Geschichte des Alten Testamentes und bringt einige Beispiele da. Wir gehen quasi durch eine Galerie und sehen uns die Glaubenshelden an. Und dann nachher kommt er gar nicht mehr nach, jeden Einzelnen aufzuführen und sagt in Vers 32, und was ich noch sagen sollte, die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich sollte erzählen von Gideon, von Barak, von Simson und Jephtha. Und David und Samuel. Interessant, es geht hier nicht der Reihenfolge nach, sondern die sind durcheinander gewürfelt, um deutlich zu machen, dass da kein besonderes Hervorheben ist irgendeiner Person. Wenn ich nur daran denke, wie der Barak sich bald in die Hosen gemacht hatte und es bedurfte seiner Prophetin Deborah, die sagte, komm Junge, pack an und wir schaffen das und Gott ist auf unserer Seite. Und dann war sie es, die im Grunde den Kampf geführt hat. Und er nur im Schatten eigentlich dieser Frau überhaupt erwähnt wurde. Aber Gott sieht das ganz anders. Und wenn ich einen Simson ansehe und wenn ich seine Geschichte mir vornehme, Den kann ich überhaupt nicht begreifen, dass Gott so einen entgleisten Teddyboy da zu solchen Sachen wie zur Führung eines Volkes genommen hat. Aber Gott hat es getan. Und wenn wir ganz genau hineinschauen in das Wort Gottes, dann werden wir feststellen, dass gerade in dieser Mischung von Held sein und Sünder sein, von diesem so typisch menschlichen Verhalten, dass darin gerade die ganze Herrlichkeit des Sohnes Gottes durchblickt. Welche haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit gewirkt, Verheißung erlangt, den Löwen Rachen verstopft, des Feuers Kraft ausgelöscht, sind Schwert, Kräfte entronnen, sind kräftig geworden aus der Schwachheit. Hört ihr? Sind kräftig geworden aus der Schwachheit. Sind stark geworden im Streit. Haben der fremden Heere zum Weichen gebracht. Das ist Jephtha. Jephtha ist kräftig geworden in seiner Schwachheit. Ein Mann von seiner Familie ausgestoßen. Ein Mann, dem man das Erbrecht streitig gemacht hat. Ein Mann, der nicht nur von der Familie ausgestoßen wurde, sondern dann so viel Einfluss durch diese Familie in dem Volk war, dass keiner bereit war, in dem Stamme Gerechtigkeit für ihn walten zu lassen. Den man vertrieben hat. Der ein Nobody wurde. Aber er ist auch derjenige, der stark geworden ist. Denn er war derjenige, der tatsächlich dann gelernt hat, zu streiten. Und es ist schwierig zu überprüfen, ob diese Streitart, mit der er kämpfte, immer eine saubere war. Aber da müssen wir genauso auf den David schauen, denn auch er, wenn man mal genau die Annalen nachliest, ist auch nicht unbedingt in der Denver-Konvention gekämpft. Auch er hat Dinge gemacht, die man eigentlich nicht tun sollte. Versteht ihr, wir können nicht unbedingt an diese Charaktere einen christlichen Maßstab setzen. Das war alles noch roh geschnitzt. Da schien durch diese groben Typen dahindurch drang einfach Gottes Herrlichkeit. Und umso mehr, wie im Grunde ein dunkler Hintergrund einen Juwel aufleuchten lässt, sehen wir wunderbare Dinge, die uns Mut geben sollten, tatsächlich auch damit zu rechnen, dass Gott uns gebrauchen kann. Der Typ, oder sollte ich sagen, dieser Anti-Held, Jephtha, den man, wie gesagt, nicht so sehr unbedingt zum Vorbild nehmen würde, er war auch gleichzeitig ein Typ unseres Herrn Jesus Christus. Das heißt, wir finden typische Merkmale, ganz roh, ganz grob geschnitzt in dem Jephtha und doch so wunderbar hinweisend auf Jesus Christus. Und Jesus Christus nimmt sie eben hinein in diese Vorbildsgalerie und er schämt sich nicht, ihr Bruder zu sein. Jephtha, nun, so haben wir es gelesen, er ist ein Haudegen, er ist ein Störtebäcker, ein Schinderhannes, ein Robin Hood der damaligen Tage. Und doch war er mehr als ein Volksheld. Er war ein Gottesheld. Und er unterscheidet sich von diesen anderen. Jephtha war ein Held Gottes. Und woran sehen wir das? Wir lernen es an dieser Lektion, dass Gott in den Schwachen mächtig ist. Und dass er oft das, was stark ist, erst schwach machen muss, um sich herrlich durch diese Schwachheit zu verherrlichen, weil sonst nichts davon zu sehen wäre. Darum ergreift Gott viel mehr Menschen in ihrer Schwachheit auf, richtet sie auf und nutzt sie wie ein Jephtha. Jephtha, schon von seiner Geburt an, schon eigentlich, wenn man so will, vor seiner Geburt, hatte schlechte Karten. Es war kein Kind gezeugt aus Liebe, sondern aus Lust. Die Mutter war eine Hure, der Gilead, ein Würdenträger in diesem Volk, ging zu ihr, aber es war keine Liebe, es war Lust und nachher wurde ihm dieses Kind zugeschoben und er hat es wahrscheinlich sehr schlecht behandelt, dass die Kinder davon lernten und es nachher sogar ausschließen. Seine Familie und sein Volk verließen ihn, herumgestoßen von seinen Brüdern wie einst Josef und deutlich abgelehnt von seinem Volk wie der verlorene Sohn von dem großen Bruder. Es ist eindeutig die Vorgeschichte eines weit größeren, der kommen sollte, um Richter und Retter zu sein. Und auch er wurde verstoßen. Auch vor ihm verbargen wir das Antlitz, so steht es im Johannes 8, 37. Aber ihr sucht mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit sagt. Und ihre Antwort wird sie nicht entehelicht. Und ihre Antwort war zu diesem Vorwurf, den sie Jesus gaben, oder Jesus ihnen sagte, dass er ihnen sie gut verstand, dass sie vorhatten, ihn zu töten. Dann kam eine seltsame Antwort. Sie sagten, wir sind schließlich nicht unehelich geboren. Sein Hinweis in dem Neuen Testament, dass wahrscheinlich doch irgendwo sich etwas rumgesprochen hat, dass Josef nicht der physische Vater von Jesus war. Und im Hebräerbrief steht, dass er die Anschuldigung und Verleumdung der Sünder ertrug. Denn war es sicher auch hier genau dieses, wo man ihm vorwarf, eigentlich ein uneheliches Kind zu sein. Jesus, er war der Allerverachteste, besonders auch von seinen Brüdern. Sie glaubten nicht an ihm. Sie trennten sich von ihm, sodass Jesus Christus, wenn er von den Seinen sprach, mehr auf die Menschen zeigte, die mit ihm waren und um ihn waren. Du sollst nicht erben. Du bist der Sohn einer anderen. Das ist eins dieser schlimmen Anmaßungen, die sich durch die ganze Bibel hindurchzieht, aber in der ganzen Menschengeschichte durchzieht, der Stolz, von besonderem Geblüt zu sein, was Besseres zu sein. Ich bin gerade in Afrika gewesen und habe in Namibia erlebt, wie sogar in Gemeinden, frommen, lebendigen, dynamischen, christlichen Gemeinden, es immer noch so ist, dass die Apartheid da wirkt. Eine unserer Mitarbeiterinnen hatte eine Einladung bekommen zu einem Gemeindemitglied einer weißen Gemeinde dort. Und als sie sagte, ja, aber ich arbeite ja hier in Namibia unter diesen schwarzen Kindern in dem Heim, ich würde gerne den David, den Ältesten, mitbringen, dann hat man sie ausgeladen. Aber wollen wir auch mit Fingern zeigen, auch wir kennen in unserer Geschichte, dass wir dieses Problem hatten und glaubten, dass arisches Blut doch mehr wert ist als anderes. Wir denken an die Auseinandersetzung bei der Säuberung am Balkan. Wir denken an die Stämme, die sich bei den Hutus und den Tutsis gegenseitig das Recht absprachen, Menschen zu sein. Wir kennen diesen Bruderzwist von Kain und Abel, der sich durch die Geschichte der Menschheit hindurchzieht. Und immer diese Anmaßung. Ich bin von edlerem Geschlecht, ich bin von edlerem Blut. So waren es die Brüder, die tatsächlich ihn ablehnten. So war es die geistliche High Society, die Jesus Christus, diesen Wald- und Wiedenprediger, einfach ablehnten. Liebe deinen Nächsten, das kann nur einer, dem der Stachel des Hasses rausgezogen wurde und Öl und Wein in die Wunden gegossen wurde. Und der mit Josef sagen konnte, ihr habt Böses mit mir gemeint, aber Gott meint es gut. Er meint gut mit euch und er will euch retten. Und das ist eigentlich das Bild, das sich durchzieht bei dem Jephtha. Ich weiß nicht, wie ich da gehandelt hätte. Ich weiß nicht, ob ich doch irgendwie drauf geachtet hätte, irgendwann durch diese Hintertür hineinzukommen, die Führung zu übernehmen und dann es kräftig den Leuten heimzuzahlen. Aber wir finden nichts davon. Und das Geheimnis ist, dass dieser Mann tatsächlich nur eins kannte, vor dem Herrn zu stehen und seine Pläne und seine Absprachen und seine Interessen mit abzustimmen. So steht er in Vers 7, und nun kommt ihr zu mir. Jephthas Hilfsbereitschaft übertrifft das Gerichtswort Gottes. Oh, welche Größe der Gnade Gottes. Hier wirft Jephtha einen Strahl der Herrlichkeit voraus und zeigt auf den, der vor ihm war und nach ihm sein wird und dem er nicht das Wasser reichen kann, an Liebe und an Barmherzigkeit. Ja, er, der größere Jephtha, er wird kommen und er wird sogar bereit sein, für die Seinen zu sterben. Der Jephtha macht nur eine Bedingung, er möchte das Haupt sein. Und das können wir eigentlich verstehen, warum sollten wir einen Vorwurf machen? Er wurde getreten, er war das Ende, er war die Fußmatte. Und jetzt haben sie ihm das angetragen. Komm, sei unser Haupt. Und er sagt, gut, wenn ich euch helfe, meint ihr es ernst? Kann ich euch vertrauen? Ihr seid mir in den Rücken gefallen. Jetzt wollt ihr mich zum Haupt machen, dann gewinne ich vielleicht diesen Sieg durch Gottes Gnade. Und was macht er dann? Denn das ist so. Das ist auch so bei Jesus Christus. Jesus wird nicht darum kämpfen, er wird nicht darum ringen, das Haupt zu sein, denn er ist es bereits. Aber eins müssen wir auch wissen, das machen wir oft den Fehler, viele von uns denken, wir könnten erstmal so mit Jesus beginnen als unseren Retter und wenn wir dann irgendwann mal dahinter kommen, das ist eigentlich ganz gut mit ihm, dann soll er auch unser Herr sein. Man kann Jesus als den Erretter und Herr nicht trennen. Es ist Jesus, Retter, Christus, der Herr, der Gesalbte. Und das kann man nicht voneinander auseinandertifteln. Ich kann nicht Jesus in mein Herz einladen und die Herrschaft Christi draußen lassen. Aber wo es das nicht gibt, müssen wir es in unserem Leben umsetzen. Und müssen wirklich dahin kommen, zu erkennen, er ist das Haupt seiner Glieder. Und dann darf ich nochmal zurückblenden in diesem Kapitel, im Vers 3 von diesem Richter. Da steht, da floh er von seinen Brüdern und wohnte im Lande Tob. Und es sammelten sich bei ihm lose Leute und zogen mit ihm. Er floh von seinen Brüdern, vor seinen Brüdern. Er sammelte lose Leute um sich herum. Ich denke, auch hier ist er im Grunde ein Vorbild des großen Hirten. Denn auch nach ihm kommt ein weiterer großer Hirte und das ist der David. Ja, David, von ihm wird gesagt, dass sich viele Menschen, die unterdrückt waren, die verletzt waren, die beschädigt waren in ihrem Herzen und ihrem Leib und Seele, sich zu ihm wandten. Wir müssen vorsichtig sein, wenn wir hier im ersten Ruck so lesen, dass es hier, und da sind wir gefärbt eigentlich von seinem Vorgänger, dem Abimelech, denn Abimelech war so ein schräger Typ, der alles andere als ein Vorbild und ein Hinweis auf Jesus war, der sammelte ruchlose Leute. Aber lose Leute bedeutet nur, dass sie wie Schafe waren, die keine Hirten hatten. Weil keine Führung mehr im Staat war, liefen die herum und es gibt viele zarte Gemüter, die brauchen einfach eine Hilfe und eine Führung und die suchen dann nach einer Führung und einer Leitung. Wie bunt muss wohl diese Menge der Menschen gewesen sein, die sich um Jephtha gesammelt haben. Verlorene Söhne und Töchter, Gaukler, Gauner, Verletzte, Entehrte, Schuldige und Schuldner, Waisen und Witwen. Die Liste ist lang. Den Unrecht in dieser Welt geschieht und die auf Gerechtigkeit und Trost warten. Jephtha gab ihnen Unterschlupf und Geborgenheit. Er konnte sie trösten, weil er selber unter Unrecht zu leiden hatte. Er hörte ihnen gerne zu und er gab ihnen Würde und ordnete sie zu einer ordentlichen Heer, das bald siegreiche Kämpfe bestritt. Deswegen sind sie ja zu ihm gegangen. Er war ja schon ein bewährter Kämpfer. Und die Frage ist, die wir uns manchmal stellen müssen, auch in unserer Zeit. Sind wir auch schon so ein elitärer Verein oder sammeln sich bei uns tatsächlich auch Schwache, die Führung suchen, die Hilfe suchen, verletzt, gebrochen am Körper und im Herzen? Sind wir tatsächlich ein Auffanglager auch für Schwache? Oder haben wir auch schon hier eigentlich einen Blick des Urteils und legen fest, wer hier zu uns passt und wer nicht? Vers 5 bis 6, da kamen die Ältesten von Gilead zu Jephtha. Mann, das muss ein Gang nach Canossa gewesen sein. Was müssen die sich, vielleicht haben sie erst einen angetrunken, um das überhaupt hinzukriegen. Aber nachdem sie tatsächlich diesen Mann so fertig gemacht und rausgeschmissen haben, jetzt plötzlich keine andere Wahl, als sich ihm zu Füßen zu werfen. Und ich denke daran, dass das Wort in Petrus' Brief steht von Jesus Christus, dass sie den Stein des Anstoßes, dass es möglich ist, diesen Stein des Anstoßes zur Grundlage unserer Gebäude zu machen, das Fundament. Jetzt mussten sie den Stein, den sie als Bauleute verworfen hatten, zum Eckstein machen ihres Denkens und Handelns. Wie hoch muss das Wasser ihnen am Halse gestanden sein, dass sie so gedemütigt wurden und tatsächlich zu ihm kamen? Wie weit muss auch in dieser Welt noch das Wasser steigen, ehe sich Menschen vor Christus beugen und ihn als ihren Herrn ansehen? Ja, ich sehe in diesem Jephta ganz feine Zeichen, in so einem Rohdiamant, etwas von dieser Herrlichkeit, die da ist, die Gott herausschleift, um uns im Grunde ein Vorbild zu geben. Und das Größte ist, dass er stand vor seinem Gott in Mispa. Und da erinnert er mich an den großen Mose, der auf den Berg Sinai gegangen ist und ist eingetreten für sein Volk. Und hat gesagt, nein, Herr, das lasse ich nicht zu, das kann nicht sein, sogar wenn du mit mir beginnen willst, nein, Herr, dann nimm mich auch weg. Erstaunlich, wie dieser Flüchtling Zuflucht in der Ratgebung Gottes nahm. Erstaunlich, wie in den nächsten Zeilen wir lesen, wie gut er sich in der Geschichte des Volkes auskannte, wie diplomatisch und liebevoll er versuchte, tatsächlich diesen Streit zu schlichten, dass es nicht zu einem großen Blutvergießen kommen musste. Das erkennt man nicht, wenn man so darüber liest, hinwegliest, wie viel zarte Seiten in diesen Menschen sind. Aber, und das müssen wir erkennen, und da kommen wir eigentlich an eine schlechte Seite oder eine unverständliche Seite, aber er ist auch das Kind seiner Zeit. Und in besonderer Weise unserer Zeit. Er kennt einerseits die Schrift und doch hat er die Schwierigkeiten, diese Schrift im Sinne des Geistes Gottes umzusetzen. Er kennt die Geschichte, das müssen Sie wie gesagt selbst lesen, das ist fantastisch, wie er die ganze Geschichte aufblättert, zurückgreifend in die Annalen der Aufzeichnung durch Mose und klar macht, wem das Land gehört. Heute ist noch Chor, ne?
Ja.
Gut. Dann lasse ich euch gleich gehen. Und dann lesen wir das, und ich müsste das selber weiterlesen, wie er tatsächlich in dieser Begeisterung nachher, dass Gott ihm Segnung gibt auf seine Entscheidung, die er trifft, da Frieden zu machen. Und doch geht's nicht um, es geht um einen Kampf, und er siegt in diesem Kampf, und dann macht man ihn zum Haupt. Und dann verspricht er, wenn mir tatsächlich so ein Sieg beschieden ist, dann sollst du haben, was mir zuerst aus dem Hause tritt. Obwohl er damit gedacht hat, dass es die Gänse sind oder die alten Hühner oder sonst irgendetwas oder Schaf oder die Ziege, ich weiß es nicht. Er hatte nur eine Tochter. Von der Frau ist überhaupt nicht die Rede. Vielleicht hat er dasselbe nachvollzogen, was auch er selbst mitgemacht hat. Was weiß ich. Es ist nur von der Tochter die Rede. Und sie tritt ihm entgegen und er hatte versprochen, das, was da zum Hause raustritt, als Brandopfer zu geben. Wenn wir das lesen, wie es in der Schrift steht, und die Schrift hat eine wunderbare Art, immer ganz hässliche Dinge so zu dezimieren, so low-key rüberzubringen, dass wir nicht anfangen sollten, darüber zu spekulieren, was wir eigentlich nicht tun können. Hier sehen wir einfach auf der einen Seite das große Wissen der Schrift, auf der anderen Seite die Schwierigkeit, diese Schrift geistlich umzusetzen. Und darum ist auch nicht automatisch mit einer Bibelstunde ein Mensch geistlicher geworden. Sondern diese Wahrheiten müssen hineinsinken in unser Leben. Der Heilige Geist muss kommen und sie uns entsprechend zur Wahrheit werden lassen. Und hier so stürmisch, jung im Eifer, verspricht er einfach dem Herrn große Opfer und große Bereitschaft. Und nachher muss ihn seine Tochter darauf hinweisen, dass er auch wirklich tut, was er sagt. Und wir wissen nicht, was wirklich geschehen ist. Wir wissen nur Folgendes, dass es möglich ist, dass er tatsächlich doch ein Kind war seiner Zeit. Zwei Stellen muss ich Ihnen aufschlagen und dann schließen wir. 5. Mose, schauen Sie bitte da nochmal mit. 5. Mose 12, 29. 5. Mose 12, 29. Und der Herr, dein Gott, vor dir her, die Völker ausrotten zu dienen, du kommst, ihr Land einzunehmen und du es eingenommen hast und darin wohnst, so hüte dich, dass du dich nicht verführen lässt, es ihnen nachzutun, nachdem sie vertilgt sind vor dir. und dass du nicht fragst nach ihren Göttern und sprichst, wie haben diese Völker ihre Götter gedient? Ebenso will ich auch es tun. So sollst du den Herrn, deinen Gott, nicht dienen, denn sie haben ihren Göttern alles getan, was dem Herrn ein Greuel ist und was er hasst. Denn sie haben ihre Götter, sogar ihre Söhne und Töchter mit Feuer verbrannt. War er wirklich noch so ein Rohdiamant, der noch geschliffen war von der Zeit und der Prägung? In den Zeiten, wo immer nur gewisse Richter kurzweilig ein bisschen Licht brachten, aber sonst die finsteren Gewohnheiten und Sitten und Gebräuche diese Menschen damals geprägt hat. Wie wären wir ohne diese Aufklärung, ohne diesen Schutz, ohne diese Gemeinschaft, ohne das Training, ohne langzeitgeistliche Begleitung? Wir wissen es nicht, ob er aus diesen Eierschalen nicht rausgebrochen war, ob er wirklich sein Kind geopfert hat. Das wissen wir nicht. Aber es könnte sein, dass er weit genug war. Und wie gesagt, die Bibel lässt das einfach offen. Und das steht im 3. Mose 27. Und da kann ich nur hoffen, dass er vielleicht diesen Text kannte und die Kosten nicht scheute. 3. Mose 27, 1 bis 8. Da steht, ich fange mit an, wenn jemand dem Herrn ein Gelübde getan hat und es aufgelöst werden soll und es sich um einen Menschen handelt, so soll das deine Schätzung sein. Ein Mann von 20 bis 60 Jahren sollst du schätzen mit 50 Lot Silber nach dem Gewicht des Heiligtums. Eine Frau mit 30 Lot Silber. Bitte, ich habe diese Unterschiede nicht aufgestellt. Das steht also im Test drin. Nicht, dass jetzt irgendjemand ärgerlich kommt. Das müsst ihr mit dem Herrn im Himmel nachher ausmachen. Von 5 Jahren bis 20 Jahren sollst du, wenn es ein Mann ist, schätzen etwa 20 Lot Silber und eine Frau aber bis zu 20 Jahren auf 10 Lot Silber. Keine Ahnung, wie alt die Tochter war, aber ob es nun 10 oder 20 oder 30 Lot Silber war, ich bin ganz sicher, dass dieser Preis bezahlt wurde von Jephtha, wenn er diese Schrift kannte und wenn er sich an diese Schrift orientiert hat, was wir nicht wissen. Es bleibt also offen. Und deswegen können wir diesen Mann nicht abschreiben. Wir können nur nachher aus der Schrift heraus sehen, dass im Hebräerbrief deutlich gesagt wird, dass er in die Galerie der Glaubensmenschen hineingehört und uns somit ein Vorbild ist. Und die Frage, die uns natürlich dann so übrig bleibt, ist die, dass dieser Mann, egal ob diese Tochter tatsächlich verbrannt wurde, oder ob sie ledig blieb, in keinem Fall durfte sie dann heiraten und er hatte keinen Erben. Es blieb bei dem, dass er weiterhin allein blieb. Ohne Familie, ohne Angehörige. Nur die Einsamen blieben weiter bei ihm und lebten mit ihm noch weitere 6 Jahre. Und er tröstete sich mit dieser Aufgabe, dieses Volk zu regieren und zu trösten. Und die Anvertrauten Aufgaben, die es bedeuteten, auf Gott hinzuweisen und Frieden zu schaffen, diese Aufgabe nahm er wahr. Und so zählt er zu diesen Menschen, die, wenn wir einfach schnell drüber lesen, ihn abstempeln würden zu einem sehr rohen Klotz. Aber wenn Gott sein Messer dran setzt, wenn Gott dran schnitzt, dann sehen wir, dass Gott ihn hineinführt und wunderbar vorführt. Und das ist für mich Trost, dass Gott in den Schwachen mächtig ist. Möchte das auch in uns sein. Und vielleicht fühlen wir uns so ein bisschen so roh, ungehobelt und gar nicht passend in der Nachfolge Jesu. Lassen Sie sich trösten. Gott sagt, ich möchte dein Trost sein. Ich möchte deine Frau sein, wo du alleine bist. Ich möchte dein Mann sein, wo du alleine bist. Ich möchte das sein, was dir die Kinder sind, wenn du sie hast und die du vielleicht vermisst, wenn du sie nicht hast. Ich möchte dir das alles sein. Ich möchte dir dein Trost sein. Und du sollst zum Segen werden. Und darin können wir uns wiederfinden, dass er in den Schwachen mächtig ist. Denken Sie ein bisschen über Jephtha nach und lesen Sie noch weiter hinein und entdecken Sie, wie wunderbar die Schrift so ein Mann uns vor Augen führt zum Trost und zur Unterstützung unseres Glaubens. Amen. Ich glaube, wir dürfen doch noch einen Vers singen zum Schluss von 179, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht, dass wir in dieser Darstellung deiner Werkzeuge Trost finden. Wir danken dir, dass du zu jeder Zeit die hast, die du uns sendest, um uns zu stärken, Vorbild zu sein. Und wir danken dir ganz besonders, Herr, dass du in deiner Schrift uns solche Menschen vor Augen führst. Auch wenn wir keine Königreiche bezwungen haben im Glauben, so haben wir doch die Erwartung und Hoffnung, dass du durch uns an deinem Königreich baust. Wir danken dir, dass du auch uns dieses Prinzip klar machst, dass du kräftig wirkst aus der Schwachheit heraus, dass du stark machst zum Streit in dem Kampf gegen diese Mächte und dass tatsächlich dann diese fremden Heere weichen müssen. Und so danken wir dir, Herr, dass wir nicht in aller Schwachheit nicht Schwächlinge sein müssen, sondern uns rufen lassen dürfen in deinen Dienst, zu deinem Sieg berufen. In Jesu Namen. Amen.